alles anders. Von einem Tag auf den anderen. Und was du bisher angenommen hast, stimmt so nicht mehr.
Ich habe mich auch einfach missbraucht gefühlt, weil ich 3,5, 4 Monate meines Lebens mit einer Person geteilt habe, die so faktisch gar nicht existiert und die mich quasi gelenkt hat und ausgenutzt hat wie eine kleine Puppe.
Nils wurde gescammt. Er dachte, ich bin in einer Beziehung mit, haltet euch fest, dem Sohn von Dieter Bohlen. Der Scammer dachte, hier ist doch eine gute Möglichkeit, um an Kohle ranzukommen.
Facts und Feelings.
In jeder Folge gucken wir auf ein Thema, das uns nicht mehr loslässt und suchen nach Ursachen und Lösungsansätzen. Ich bin Charlene Rogal. Heute geht es um bewusste Manipulation durch Scams. Welche psychologischen Mechanismen stecken dahinter? Warum lassen wir uns überhaupt täuschen? Und kann das echt allen passieren?
Dieses Gefühl, ausgenutzt worden zu sein, ohne es überhaupt mitgekriegt zu haben, das war, glaube ich, der größte Knackpunkt für mich selber.
Nils hat einen Mann kennengelernt, der hat sich als Marvin Bohlen ausgegeben, Dieter Bohlens eher unbekannter Sohn.
Die Story hat er quasi immer weiter so ausgebaut und hat dann über die vermeintliche Berühmtheit eine Masche abgezogen, dass er über seinen Vater Leute hätte, die zum Beispiel Reisen organisieren, super günstig, wo man sonst so nicht drankommt, aber trotzdem luxuriös, und hat darüber dann Geld von Freunden und Familie gesammelt, die dann mit in den Urlaub fahren wollten und sich so knapp 11.500 Euro erschlichen.
Die Reisen haben nie stattgefunden und das Geld haben die Menschen in Nils Umfeld nie wieder gesehen. Aber spulen wir mal an den Anfang. Über einen gemeinsamen Freund haben sich Nils und, ich sag jetzt mal, der Fake Marvin kennengelernt. War es Liebe auf den ersten Blick? Nö.
Vom Aussehen her, muss ich sagen, war er eigentlich überhaupt nicht mein Typ. So gar nicht.
Mhm.
Aber der hat es irgendwie hinbekommen in sehr kurzen Gesprächen, die dann aber sehr intensiv waren, so ein bisschen auch durch meine Mauern durchzublicken, die ich damals aufgebaut hatte. Und hat mir so sehr schnell das Gefühl gegeben, verstanden zu werden. Und war auch immer sehr hilfsbereit und hat mir quasi auch ein Stück weit geholfen, an mir selber zu arbeiten zu der Zeit. Was für mich irgendwie so rückblickend natürlich das Ganze extrem schwierig gemacht hat, da überhaupt irgendwie mitzukriegen, dass da nur was gespielt wird.
Wie soll man das auch checken?
Ja, das ist die goldene Frage, würde ich mal sagen.
Weil du warst ja schon verliebt, oder? Ihr wart ja richtig zusammen.
Genau, wir waren 3,5 Monate richtig zusammen. Ich glaube, mit Kennenlernen waren es dann 4,5, 5 Monate oder sowas. Und wir haben halt auch regelmäßig Zeit miteinander verbracht. Am Ende wollte er sogar noch eine Woche bei mir übernachten. Das ist dann Gott sei Dank nicht dazu gekommen.
Mhm.
Mir ist am Anfang da so nichts aufgefallen und ich habe mich so wohl gefühlt auf einer emotionalen Ebene, dass ich da auch nichts von mitbekommen habe.
Wie hat denn dieser Fake Marvin dich überzeugen können, dass er wirklich der Sohn von Dieter Bohlen ist? Oder hast du das einfach so angenommen? Er sagt es, also ist es so.
Boah, schwierig. Da gehört eine gewisse Naivität mit dazu, würde ich fast behaupten, die er sich natürlich emotional erkauft. Und zum anderen gab es da auch irgendwie Stories mit anderen, ich sag jetzt mal, deutschen Berühmtheiten in Anführungsstrichen, so jüngere Sänger, die mein Kollege dann mit ihm zusammen getroffen hat auf irgendwelchen Partys. Und ansonsten hatte er einfach Stories, die man irgendwie so nicht hinterfragt hat. Also er konnte alles immer irgendwie erklären, beziehungsweise an gewissen Punkten hat er dann gesagt, er darf ja nicht drüber reden.
Mhm.
Das möchte sein Vater nicht, sonst wäre das Risiko zu hoch, dass da irgendwas in der Presse landet oder dass da, ich sag mal, familieninterne ausgesprochen werden.
War das eher so eine Tatsache, er ist der Sohn von, oder hat er sich damit auch so ein bisschen geschmückt, so nach dem Motto, ey, wir können ja mal zu, weiß ich nicht, irgendeiner coolen Show oder so gehen?
Der hat sich auch ein bisschen damit geschmückt. Der hat mich mal zu DSDS mitgenommen, zu den Live-Shows.
Wo Dieter Bohlen auch war.
Wo Dieter Bohlen auch war, ja.
Aha.
Und nach der Show ist er auch kurz verschwunden, vermeintlich Backstage. rückblickend keine Ahnung, ob das stimmt, und kam dann wieder zurück und hat gesagt, sein Vater hat jetzt keine Zeit, er muss irgendwie noch ein paar Sachen erledigen. Und dann sind wir auch gefahren.
Voll verständlich. Irgendwie will man ja auch nicht nerven. Lasst uns hier mal kurz die Story anhalten. Bei so Scam-Geschichten. Denkt ihr da auch manchmal, wie blöd kann man eigentlich sein? Oder mir wäre sowas ja nicht passiert. Was ist dran? Kann jeder Mensch auf einen Scam reinfallen? Lydia Benecke ist Kriminalpsychologin und berühmte True-Crime-Expertin. Das ist die Lady mit den roten Haaren. Von ihr wollten wir mal eine Einschätzung haben.
Also jeder Mensch kann auf jeden Fall auf unterschiedlichen Ebenen manipuliert werden. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass man selbst so schlau und so lebenserfahren wäre, dass man hundertprozentig sicher sein kann, dass das nicht passiert.
Kannst du mal ein Beispiel dafür nennen?
Der Kern all dieser Beispiele basiert darauf, dass Menschen in den meisten Fällen emotional manipuliert werden. Und wenn Emotionen sehr stark manipuliert werden, dann kann das dazu führen, dass die Person nicht mehr so rational denkt und urteilt, wie man das halt als Person von außen vielleicht glaubt, wie man das machen würde. Also ein Klassiker sind natürlich alle Manipulationsstrategien, die auf dem Erzeugen von zum Beispiel Verliebtheit basieren. Da gibt es ja unterschiedliche Mechanismen, da gibt es Leute, die das ausschließlich online machen, das kennt man unter dem Begriff Love Scamming, oder auch sehr bekannt geworden ist ja eine Serie mit dem Titel Der Tinder-Schwindler, wo ich sehr häufig gehört habe, dass Menschen die gesehen haben und gesagt haben, ach, wie kann man denn nur auf sowas reinfallen? Und die Mechanismen dieses Mannes in dieser Serie waren aber ganz ähnlich zu den Mechanismen, die eben verwendet werden von Personen, die das ausschließlich online machen. Und zwar wurde da erst einmal eben mit Lovebombing gearbeitet. Das ist eine Strategie, bei der man das Gegenüber ganz stark aufwertet und mit Aufmerksamkeit, Aufwertung und ganz viel Zuwendung so richtig überschüttet. Und der Punkt ist halt, dass Menschen das prinzipiell angenehm finden. Also alle Menschen finden es schön, wenn sie aufgewertet werden, wenn ihnen Aufmerksamkeit geschenkt wird auf eine positive Art. Das heißt, wir alle sind empfänglich dafür, so ein Verhalten von einer anderen Person, wenn wir die Person sympathisch finden, gut zu finden.
Mhm.
Und in dem Moment, wo sich das so gut anfühlt, ist dann automatisch das kritische Denken weniger aktiv.
Ah.
Weil es ist ja angenehm und du findest das Gegenüber sympathisch und du fühlst dich richtig gut bei den Gesprächen. Und wenn du so 2, 3, 4, 5 Mal Gespräche geführt hast und es war richtig schön und es ging dir danach richtig gut und du hast dich besser gefühlt als vorher, Menschen wiederholen Verhalten, das sich gut anfühlt. Und du wirst dann zunehmend auch automatisch anfangen, der Person zu vertrauen. Und dann kommt irgendwann immer eine Forderung. Und die Forderung wird entweder geknüpft an eine Notsituation, also sowas wie, oh, ich habe jetzt, und dann kommt irgendeine Story, ich habe jetzt die und die Notsituation und Mensch, entweder sagt die Person, du liebst mich doch, oder hey, du bist doch meine Vertrauensperson und ich war ja auch für dich da und jetzt brauche ich wirklich deine Hilfe. Und dann wirst du halt emotional total unter Druck gesetzt. Und der Punkt ist halt, dass du dann nicht rational darüber nachdenkst, ob das jetzt realistisch ist oder plausibel, sondern du möchtest der Person, die dir wichtig ist, helfen.
Vielleicht kann man auch sagen, das Gehirn ist schuld oder so, dass man dann so abgelenkt ist.
Ja, also um genau zu sein, ist es gar nicht so abgelenkt, sondern wir alle, und das ist wichtig zu verstehen, wir selektieren Informationen basierend auf dem, was uns auch wichtig ist. Und das wissen wir gar nicht. Das nennt man in der Psychologie Bestätigungsfehler. Also wenn wir eine Annahme haben und besonders dann, wenn die Annahme für uns eine emotionale Relevanz hat, dann neigt unser Gehirn dazu, alle Informationen, die unsere wichtige Annahme bestätigen, sehr stark wahrzunehmen und alle Infos, die die Annahme widerlegen könnten, rauszuselektieren. Das heißt, wenn du dann schon emotional voll geflasht bist und die Person hat so tolle Gespräche mit dir geführt und du möchtest weiter in Kontakt bleiben, du hast so ein tolles Bild von der Person aufgebaut, dann wird dein Gehirn automatisch alles, was irgendwie dagegen spricht, dass das wirklich alles so ist, automatisch ausblenden, aber alle Informationen, die irgendwie das Bild erhalten, ganz stark in den Vordergrund rücken. Und so funktionieren alle Gehirne.
Eine Strategie, die manipulierende Menschen anwenden, ist also die Notfallstrategie. Dann, sagt Lydia, gibt es noch eine Strategie, gemeinsamer Traum. Funktioniert so, erstmal wird Vertrauen hergestellt, auch durch den Bestätigungsfehler. Und dann kommt so eine Nummer wie ein Haus in Spanien, das wollen wir doch beide. Oder so eine süße Wohnung am Stadtrand, davon haben wir doch immer schon geträumt. Am besten noch on top dazu der Faktor Zeitdruck. Und es gibt noch so einige Strategien, meint die Kriminalpsychologin Lydia Benecke, die unsere Psyche beeinflussen.
Aufwertung Zum Beispiel, indem die Person, da wären wir bei Hochstapelei, von sich sagt, sie hätte bestimmte Fähigkeiten oder auch Qualifikationen, die sie gar nicht hat und sich dementsprechend auch in ihrem Status besser darstellt, als sie ist. Vielleicht auch, dass sie sehr vermögend ist, obwohl sie es nicht ist, oder dass sie irgendwelche Beziehungen in irgendwelche klischeehaft jetzt High-Society-Kreise hat oder sonst was. Oder auch, indem sie sich assoziiert mit sehr seriösen Institutionen.
So hart misstrauisch durchs Leben zu gehen, das wäre ja irgendwie schade. Können wir uns schützen und eine gesunde Vorsicht antrainieren?
Es wäre sicherlich kein guter Lebenszustand, die ganze Zeit nur misstrauisch zu sein und immer bei allen Menschen vom Schlimmsten auszugehen. Das ist sicherlich auch nicht hilfreich, aber es gibt ein gesundes Mittelmaß. Und wenn man allein schon sich mal informiert hat, dass es eben diese Manipulationsstrategien gibt und dass manche Menschen die auch benutzen, um zum Beispiel andere finanziell oder auf eine andere Art auszubeuten. Und allein schon das Wissen kann helfen, weil man dann selber in einer ähnlichen Situation vielleicht denkt, ah, das ist ja komisch, das erinnert mich irgendwie so an das, was ich da gehört habe. Das Hauptproblem ist natürlich, es ist super emotional herausfordernd, eine Person zu hinterfragen, die einem nahesteht. Das ist natürlich immer so bei allen Menschen. Klar, so sind wir. Wir möchten uns also vertrauensvoll in der Beziehung fühlen und wir möchten nicht misstrauisch sein. Und wie gesagt, das ist prinzipiell auch völlig okay. Ich würde wirklich nur sagen, wenn eine Forderung kommt, dann ist es wichtig, dass man sich selber auch sagt, okay, es ist okay, das zu prüfen. Das bedeutet nicht, dass ich die Person nicht lieb habe oder so. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt prinzipiell immer vom Schlimmsten ausgehe. Aber bevor ich zum Beispiel eine hohe Geldsumme überweise oder plötzlich irgendetwas unterschreibe, wo ich eigentlich denke, ob das jetzt so eine gute Idee ist, bei solchen Punkten sollte man sagen, es ist okay, da zu sagen, egal wie lieb ich dich habe, ich möchte den Sachverhalt für mich persönlich einfach mal ganz in Ruhe hier mir anschauen und dann auch mit einem guten Gefühl eine Entscheidung treffen. So. Und das wäre eigentlich, denke ich, schon mal eine Strategie, die viele Menschen davor bewahren könnte, auf diese Maschen hereinzufallen.
Was kannst du Menschen sagen, die auf andere manipulative Personen reingefallen sind und sich so ein bisschen schämen?
Es ist ganz wichtig, dass diese Menschen wissen, dass sie keinen Grund haben, sich zu schämen. Es kommt aber super oft vor, dass die Personen sich eben schämen und leider führt das auch dazu, dass dann sogar Straftaten nicht angezeigt werden, weil die Geschädigten sich eben dann hinterher so schämen. Aber das ist falsch, weil wenn man eben die Geschichte aus der Perspektive der Geschädigten einmal durchgeht und eben versucht, die Gefühle zu verstehen, die hier eine Rolle spielen und die psychologischen Mechanismen, dass das kritische Denken bei guten Gefühlen runtergeht, dass wir alle dem Bestätigungsfehler unterliegen, wenn man das alles versteht, dann versteht man auch, dass auch kluge Menschen und dass auch Menschen, die in anderen Bereichen überhaupt durchaus sehr kritisch sind, trotzdem von sehr geschickten, manipulierenden Personen in wirklich sehr schlimme Situationen gebracht werden können. Und wir sollten das alle auf dem Schirm haben, denn zu glauben, mir passiert das nicht, ist ein Einfallstor auch für Leute, die dann genau da ansetzen. Und umgekehrt zu sagen, ach, wie konntest du nur so naiv sein, ist nicht okay, weil die Person, die das sagt, sollte sich im Klaren darüber sein, dass es auch für sie wahrscheinlich irgendwo auf der Welt eine Manipulationsstrategie gibt, auf die sie auch selber reinfallen könnte und sogar würde.
Zurück zu Nils. Sein kleiner Bruder war der Erste, der bei der Geschichte von dem Fake Marvin misstrauisch wurde. Irgendwann hat nämlich Fake Marvin angefangen, Nils und seinen Freundis vorzuschlagen, Mallorca, da gibt's eine tolle Finca, lass doch mal da Urlaub machen. Ein exklusives Angebot, weil Promi-Connection, klar, angeblich Papa Bohlen. Und die Friends und die Family, die sollten vorab schon mal Geld an Fake Marvin überweisen, damit der das dann alles organisieren kann. Und dann kam dieser Fake Marvin bei den Eltern an und hat denen was gepitcht, wie man gut Geld machen kann. Da wurde dann das Misstrauen noch mal größer.
Und hat das meinen Eltern auch ganz genau vorgerechnet und erklärt und hat dann gesagt, die sollen sich Gedanken machen. Er würde das dann für sie alles in die Wege leiten, müsste ja nur das Geld geschickt bekommen. Und das war so der Moment, wo meine Eltern angefangen haben, stutzig zu werden und haben dann angefangen, nach und nach immer mehr Dinge in Frage zu stellen und nachzuhaken, ohne ganz konkret zu sagen, ey, Sohnemann, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Weil die mitgekriegt haben, dass ich noch so mit der rosaroten Brille drin war, dass die Sorge hatten, dass wenn die mir jetzt klipp und klar sagen, da stimmt was nicht, du musst den abservieren, wie auch immer, dass ich dann sauer auf die bin und mich quasi komplett zurückziehe.
Und das hat die Kriminalpsychologin ja auch schon gesagt. Misstrauen, das kommt gar nicht so gut an. Und als Nils Zweifel geäußert hat, ist der Fake Marvin zack gleich in eine andere Strategie geswitcht.
Jedes Mal, wenn ich Dinge hinterfragt habe, hat er so eine Täterumkehr versucht. Also hat immer versucht, mich zum Bösen zu machen und gesagt, ey, warum hinterfragst du denn jetzt alles? Es war doch alles so toll, jetzt macht das doch nicht alles kaputt. Und hat so immer versucht, meine Sorgen quasi als total abstrus hinzustellen oder mein Hinterfragen als Vertrauensbruch. Ich habe dann immer gedacht, okay, vielleicht sollte ich mich mal nicht so anstellen, vielleicht liege ich ja doch falsch und ich bin ja aus der Mittelschicht. Wie soll ich quasi verstehen, was bei ihm dann so abgeht? Und habe gedacht, durch dieses Unverständnis könnte es ja doch sein, dass er recht hat, dass ich da Dinge falsch sehe oder falsch interpretiere.
Es gab dann aber doch noch den Schlussstrich. Finally, kurz für euch zusammengefasst, weil die Story echt ein bisschen wild ist. Bei Nils haben sich immer mehr Zweifel angehäuft und er hat dann nachgeforscht, auch mit Hilfe von Freundinnen und Bekannten. Und die haben ihm am Ende auch geholfen, dass er den Fake Marvin endlich vor die Tür setzen konnte. Bei Nils hat sich das ja alles im echten Leben abgespielt. Der Fake Marvin, er war zwar fake, aber er war ein Mensch. Aber am Telefon oder auch online, es können ja überall Menschen versuchen zu manipulieren. Es ist tricky und es wird noch komplizierter. Stichwort KI.
Ich kann natürlich auch Videos vorgaukeln zum Beispiel oder Sprachnachrichten vorgaukeln, sodass ich da andere Personen darstelle, dass ich nicht unbedingt erkenne, dass ich mit einer echten Person rede oder nur mit einer verfälschten, wo das Gesicht verfälscht ist.
Hier hört ihr Hans-Joachim Henschel, Kriminalhauptkommissar LKA Niedersachsen Prävention Cybercrime und Betrug. Er meint, da so viel online stattfindet, mit so vielen Möglichkeiten, wird es schon schwieriger, KI-Scams zu erkennen.
Durch Videokonferenzen, die wir alle führen irgendwie in den letzten Jahren, wo man dann sagt, ich bin hier zu Hause im Homeoffice und damit man sich durch meine Unordnung im Zimmer nicht sieht, mache ich den Hintergrund unscharf. Und dann wirkt das ganze Bild sowieso schon leicht unscharf. Und bei einer KI ist es nicht anders. Da ist es dann teilweise auch ein unscharfes Bild oder Bildfragmente beim Bewegen oder ähnliches. Dann ist die Übertragungsqualität nicht immer die beste. Und dann fällt das vielleicht gar nicht erstmal auf, dass ich da vielleicht ein KI-generiertes Video oder ein manipuliertes Video habe.
Und die neuen Möglichkeiten mit KI, das ist ja gerade erst der Anfang.
Das wird uns in Zukunft, glaube ich, auch ganz, ganz massiv Probleme bereiten, weil diese Bilder ja weiter im Netz kursieren und irgendwann weiß man gar nicht mehr, stammt das aus einer seriösen Quelle oder ist das eine KI-Bild, was damals halt generiert wurde, was jetzt seit Jahren kursiert und das könnte dann uns nochmal zum Verhängnis werden vielleicht.
Und Nils? Was denkt er heute? Mit ein bisschen Abstand über seine Scam-Erfahrung.
Ich habe sehr lange gebraucht, um damit irgendwie klarzukommen, um das irgendwie zu verarbeiten. Und habe es auch nur mit therapeutischer Hilfe jetzt wirklich geschafft, da mal einen Haken dran zu machen. Ich bin nicht der Erste und ich werde auch nicht der Letzte sein, der auf sowas reingefallen ist, so verarscht wird. Aber ich rede darüber, um anderen einfach mal vor Augen zu führen, sowas kann jederzeit passieren. Und auch wenn man der Meinung ist, mir selber kann sowas nie passieren, geht sowas leider Gottes schneller, als man denkt.
Das Team für diese Folge, Henrike Koletzki, Sarah Brendel, Christoph Richter, Friederike Seeger und ich, Charlene Rogal. Was macht die Folge mit euch? Wurdet ihr auch schon mal gescammt? Schreibt uns, Kontaktinfos stehen in den Shownotes.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.